Heute geht's um... Ihr hört es vielleicht im Schnarchen, um Schlafapnoe, und ich bin nicht alleine. Bei mir ist Dr. Sarah Preu. Sarah, über was sprechen wir?
Ja, liebe Eva, wir reden heute darüber, was ich beruflich mache, wie ich überhaupt in die Schlafmedizin gekommen bin, warum der gute Schlaf so wichtig ist, warum Schnarchen nicht nur ein Symptom des Älterwerdens ist, sondern wieso hinter fast jedem Schnarchen eigentlich eine Erkrankung steckt.
Viel Spaß bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Eva und ich habe eine ganz tolle Frau vor mir sitzen. Nicht ganz vor mir, sondern wir sind virtuell verbunden. Bei mir ist Dr. Sarah Preu aus München. Und über was wir heute sprechen, dazu mehr gleich. Sarah, herzlich willkommen. Stell dich doch einfach mal bitte vor. Wer bist du? Ich weiß es ja schon.
Hallo Eva, vielen Dank für die liebe Vorstellung. Mein Name ist Sarah Preu, ich bin Zahnärztin in München und ich bin auf Schlafmedizin spezialisiert. Und ich denke, das hört sich jetzt erstmal komisch an, was hat denn jetzt eine Zahnärztin eigentlich mit Schlaf zu tun? Aber ich freue mich, euch mehr dazu zu erzählen, wie ich denn in die Schlafmedizin gekommen bin.
Wie ist es denn passiert, Sarah?
Naja, letztlich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Also so vor 15 Jahren kamen HNO-Ärzte, Lungenärzte auf mich zu, die dann gesagt haben, hey Sarah, mach mir doch mal eine Schiene für meine Patienten gegen Schlafapnoe und Schnarchen. Und eigentlich hatte ich überhaupt gar keine Ahnung davon, habe dann eine Schiene gemacht und habe gemerkt, hey, die Patienten schnarchen nicht nur mehr, sie kriegen nicht nur mehr Sauerstoff, ich sehe auch einfach andere Gesundheitsbenefits, die sich einstellen. Zum einen hat sich der Bluthochdruck regulieren lassen, die Patienten haben sich fitter gefühlt und ich fand es dann einfach so spannend, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann wirklich den Patienten helfen und ich kann auch als Zahnarzt so viel mehr für meine Patienten machen als nur schöne Zähne, dass ich angefangen habe, mich darauf zu spezialisieren. Das heißt, ich habe eine wirkliche Ausbildung gemacht, ich habe mich bei der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Schlafmedizin zertifizieren lassen. Ich habe einen Humanmedizinerkurs im Bereich der Schlafmedizin gemacht und kann so sagen, dass ich in den letzten 15 Jahren mir ein erhebliches Wissen im Bereich der Schlafmedizin angeeignet habe. Und das Coole dabei ist, weil die Leute gehen zum Zahnarzt in der Regel. Sie sollten zumindest zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen. Die wenigsten gehen aber zu Lungenärzten oder zu HNO-Ärzten, wenn sie keine Beschwerden haben. Aber wir als Zahnärzte können einfach auch anhand der Zähne oder einfach, wenn wir mit dem Patienten sprechen, schon erkennen, ob jemand dort vielleicht ein Problem hat mit seinem Schlaf.
Ich war übrigens neulich beim HNO-Arzt und er hat mir empfohlen, einmal im Jahr zu kommen, damit er mir die Öhrchen sauber macht, nur mal so ganz nebenbei. Und ich fand es jetzt gerade so lustig, weil man hat ja immer Angst vor Psychologen und Psychologinnen, dass sie einen heimlich analysieren, auch wenn man sich privat kennenlernt. Und jetzt muss ich feststellen, dass du als Zahnärztin eigentlich auch schon siehst, wenn da was ganz anderes dahinter steckt als ein Zahnproblem oder wenn es noch was dazukommt. Ja. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir gut schlafen?
Naja, also der Schlaf, also wir schlafen ja nicht nur einfach des Schlafwillens. Also Edison zum Beispiel, als er die Glühbirne entwickelt hat, hat gesagt, er braucht jeden Tag nur 4 Stunden Schlaf und jetzt kommt endlich die Elektrizität und dann braucht niemand mehr schlafen, weil wir können die ganze Zeit wach sein, weil es ist hell. Ganz so einfach ist es aber nicht. Der Schlaf ist eigentlich das wichtigste regenerative Tool, was unser Körper hat. Für unsere Zellerneuerung, für unsere Gehirnfunktion, für unsere Hormonproduktion, das passiert alles im Schlaf. Deswegen hat der Schlaf eine absolute Auswirkung erstmal auf unsere körperliche Gesundheit. Dann wirkt es natürlich auf unsere Psyche ein. Also jeder kennt das sicherlich, wenn du einfach mal zu wenig geschlafen hast. Du bist mürrisch, schlecht drauf, bist leicht gereizt. Andere gehen eher vielleicht auch in das Extrem der Euphorie ein. Ja, oder andere sagen, hey, ich fühle mich, als hätte ich gerade 2 Bier zu viel getrunken. Ja, dass man einfach durch diesen Schlafmangel, weiß man ja auch, dass es wie, als hätte ich ein paar Promille, ja, im Blut, weil man einfach in so einem Dämmerzustand ist. dann wirkt sich das natürlich auf unsere Arbeit aus. Wenn wir schlecht schlafen, sind wir nicht leistungsfähig, wir können nicht konzentriert arbeiten und natürlich auch auf unser soziales Leben. Auch da habe ich natürlich, wenn ich schlecht schlafe, ich habe keinen erholsamen Schlaf, dann habe ich auch keine Energie im Alltag. Ich kann mit meinen Kindern nichts machen oder ich kann nicht den Tag so gestalten, wie ich das wirklich gerne möchte. Häufig ist ja auch so, dass man morgens aufsteht und ich will das, das und das am Tag schaffen, aber ab mittags, wenn ich so müde bin, dann freue ich mich eigentlich nur, wenn ich zu Hause bin, vor meinem Sofa sitze und vom Fernseher einschlafe. Und dann habe ich wieder nichts geschafft.
Und eventuell ist auch die Zündschnur einfach kürzer, wenn wir schlecht schlafen, ne? Und man ist vielleicht leichter reizbar. Und alle freuen sich dann, wenn man lieber allein zu Hause bleibt, als irgendwo anders unterwegs zu sein mit anderen.
Ja, absolut. Genau. Und du hast einfach auch kein Elan und keine Lust.
Ja. Ich denke immer so, ich glaube, in Matrix ist es, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, in Filmen, die Zukunftsvisionen darstellen, ne? Wenn menschliche Körper in irgendwelchen Nährstofflösungen liegen, um aufzutanken. Im Prinzip ist das Schlaf, ja. Und das ist, was wir machen. Und dafür müssen wir uns halt tagsüber auch ausreichend versorgen, dass alles da ist, was wir brauchen. Und die Bedingungen stimmen, um wirklich gut schlafen zu können. Jetzt sind wir zwei heute hier zusammengekommen. Es klingt fast so ein bisschen, als würden wir vom Altar stehen. So ist es nicht. Es geht um Schnarchen und Schlafapnoe. Und jetzt frage ich dich einfach, warum ist Schnarchen überhaupt störend? Ich könnte mir doch einfach Ohrstöpsel anziehen. Vielleicht höre ich es dann selber nicht. Diejenige, der mit mir im Bett liegt, hört es dann auch nicht. Oder man macht getrennte Schlafzimmer und das Thema ist erledigt, oder?
Wäre prinzipiell einfach, wenn da nicht das Problem wäre, dass vielleicht die Frau mit nur Ohrstöpseln gar nicht schlafen kann oder der Mann, dann ist es natürlich auch für deine Beziehung. Man möchte ja als Paar auch gerne zusammen in einem Bett schlafen. Obwohl man weiß, dass Frauen prinzipiell besser alleine schlafen als Männer. Aber es ist ja einfach auch für die Zweisamkeit wichtig, dass man sich ein Bett teilt. Und dann hast du es ja nicht nur in deinem Bett zu Hause, sondern wie macht man es denn, wenn man in Urlaub fährt? Viele Paare nehmen sich dann zum Beispiel zwei Hotelzimmer. Und das geht zum einen natürlich ins Geld und zum anderen hast du dann vielleicht auch nicht den Urlaub, den du gerne mit deinem Partner verbringen möchtest. Also da ist ein ganz großes zwischenmenschliches Problem. Oder wenn derjenige, der nicht schlaft, schaut, dass er immer als erstes im Bett ist und ja, vor dem anderen einschlafen muss, dann hat der ja auch Stress. Oder wenn du doch mal nachts aufwachst und dein Partner schnarcht so krass, dann kannst du wieder nicht mehr einschlafen. Das heißt, durch das Schnarchen des anderen wird dein Schlaf einfach ganz gravierend mit beeinflusst.
Ist es denn normal, dass wir alle schnarchen, wenn wir älter werden?
Also, es ist normal, dass wir schnarchen, aber es schnarchen nicht alle. Also es ist normal, dass wir anfangen zu schnarchen, wenn wir älter werden. Aber natürlich nicht alle.
Woran liegt es denn?
Naja, zum einen, also generell würde ich ganz gerne sagen, man kann auch schnarchen, wenn man noch jung ist. Das ist einfach, weil es die Anatomie ist. Wir können sehr von unserer Genetik, von unserer Veranlagung sehr enge Atemwege haben. Der Unterkiefer kann zum Beispiel zu weit hinten sein, die Zunge kann zu groß sein, wir können sehr große Mandeln haben. Und das mag jetzt, wenn du jung bist, noch kein Thema sein. Aber ab 40 ungefähr fängt unsere Kollagenproduktion einfach an, weniger zu werden. Das Gewebe wird einfach schlaffer. Unser Kiefer im Alter und unser Kopf verändert sich. Die knöcherne Struktur verändert sich. Das kann man daran auch erkennen, wenn man manchmal ältere Menschen sieht, dann hat man das Gefühl, die Ohren sind größer geworden oder die Nase ist größer geworden, weil wir eine anatomische Veränderung haben im Alter. Und dadurch können die Atemwege sich so sehr verengen und wir atmen natürlich weiter. Und wenn Luft durch enge Röhren strömt, entstehen Geräusche, dann fangen wir an zu schnarchen. Wenn jetzt aber diese Atemwege, unsere hinteren oberen Atemwege, aufgrund der Anatomie des schlaffen Gewebes komplett zufallen, dann sprechen wir von einer Schlafapnoe.
Und dann fließt keine Luft mehr durch, oder wie muss ich das verstehen?
Genau.
Ja. Wie wird denn eine Schlafapnoe diagnostiziert? Oder wie ist denn der Weg? Bin ich darauf angewiesen, dass mir jemand sagt, hey, du schnarchst, geh mal zum Arzt, zur Ärztin? Sollte sich jeder ab 40 untersuchen lassen? An was merke ich denn, dass ich eine Schlafapnoe haben könnte?
Also Schnarchen ist sicherlich eins der Leitsymptome. Also wenn dir jemand sagt, du schnarchst und du fühlst dich gleichzeitig auch vielleicht noch nicht erholt. Das heißt, einen nicht erholsamen Schlaf, du hast 6 bis 8 Stunden geschlafen, stehst morgens auf und hast das Gefühl, hey, ich habe eigentlich nur 3, 4 Stunden geschlafen. Das ist definitiv ein ganz klares Indiz, du musst zu einem HNO-Arzt oder zu einem Lungenarzt gehen, die Schlafmedizin machen und dass man da einmal eine Diagnostik durchführt. Anders kannst du es auch merken, manche wachen auch von ihrem eigenen Schnarchen auf und schnappen nach Luft. Ja, oder wachen nachts auf und haben das Gefühl, ihr Herz rast oder ihr Herz bleibt stehen. Auch das ist definitiv ein Punkt, wo du zu einem Arzt gehen musst. Oder du schnarchst, du hast auch nur leichte Schnarchen, hast vielleicht schon einen Herzinfarkt gehabt oder einen Schlaganfall oder andere Erkrankungen, auch ganz, ganz wichtig. Da muss bei einem Schlafmediziner untersucht werden, ob da nicht auch noch zusätzlich eine Schlafapnoe dahinter stecken könnte.
Ja, wie wird das gemacht?
Die Diagnostik?
Mhm.
Also der erste Schritt ist immer, dass man ein kleines Gerät mit nach Hause bekommt. Das heißt, die erste Diagnostik findet zu Hause statt. Das nennt sich Polygraphie. Man kriegt einen kleinen Sensor an den Finger und ein kleines Schnarchmikrofon. Und dann wird einfach geschaut, okay, wie sind denn ist die Sauerstoffsättigung? Wie viel Atemaussetzer hast du? Und wenn da dann ein Befund rauskommt, das heißt, es ist eine Schlafapnoe, dann muss man ins Schlaflabor nochmal.
2 Nächte, richtig?
Genau, 2 Nächte. Als Kassenpatient musst du leider immer ins Schlaflabor. Man macht immer eine Diagnosenacht, das heißt, man überprüft nochmal den ersten Befund. Und eine zweite Nacht, das ist dann die Therapienacht, wo dir dann eben ein Hilfsmittel gegeben wird, um zu überprüfen, ob das dann funktioniert.
Ist denn meine Smartwatch geeignet, eine Schlafapnoe zu diagnostizieren?
In der Tat.
Ach, guck.
Ja. Also die Uhren, sie können zumindest relativ gut deine Sauerstoffsättigung anzeigen. Und die Sauerstoffsättigung sollte auch im Schlaf so circa immer bei 93-94% sein. Und wenn die Uhr zeigt, dass du immer wieder Episoden hast, wo du unter 90% gehst, ist es definitiv ein Indikator für eine Schlafapnoe. Ja, oder es können auch andere Erkrankungen natürlich dahinter stecken, aber dass man da das abklären lässt. Diese Uhren sind wirklich extrem gut. Es gibt auch sehr, sehr coole Apps, die auch hervorragend funktionieren, aber die haben natürlich alle keine medizinische Kennzeichnung. Ne? Aber wir überprüfen das bei uns in der Praxis, wenn wir die Patienten mit einer Schiene zum Beispiel versorgen gegen die Schlafapnoe, empfehle ich denen immer, dass sie sich so eine App runterladen oder sich mit der Uhr selber tracken. Das ist für mich immer ein guter Anhaltspunkt, muss ich die Schiene nochmal verändern oder nicht. Damit sparen wir uns einfach Termine auch im Schlaflabor. Also das funktioniert extrem gut.
Mhm. Wenn jetzt Schlafapnoe bei mir diagnostiziert wurde, kann ich denn selber irgendwas tun, um die zu heilen? Kann ich Sport machen, abnehmen, nicht rauchen, weniger rauchen, keinen Alkohol trinken, abends Kamillentee? Gibt's irgendwas, was ich selber tun kann, damit es weggeht?
Okay, ich würde gerne vorab noch einmal erklären, was für Schlafapnoe wir überhaupt haben können.
Ah, super.
Also die Schlafapnoe können wir einteilen in eine leicht-, mittel- und schwergradige Schlafapnoe. Und wichtig dabei ist, eigentlich bei jedem von uns finden Atemaussetzer statt, weil uns der liebe Gott einfach mit Atemwegen ausgestattet hat, die nachts zusammenfallen. Wir haben im Hals keine Knochen. Das ist auch wichtig, sonst könnten wir unsere Nahrung nicht runterschlucken. Und deswegen passiert einfach im Schlaf dieser Kollaps. Der Schlaf ist unsere körperliche und geistige Regeneration, alles erschlafft. Und deswegen fällt es einfach die Atemwege zusammen. Also bis 5 Atemaussetzer pro Stunde in der Nacht, die wir schlafen, sind völlig im normalen Bereich. Wenn du Atemaussetzer von 5 bis 15 hast, sprechen wir von einer leichtgradigen Schlafapnoe. Die muss nur behandelt werden, wenn man andere Symptomatiken hat. Das heißt, eine extreme Tagesmüdigkeit. Du hattest schon einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder Krebserkrankungen. Dann sollte auch die leichtgradige Schlafapnoe behandelt werden. Von Atemaussetzern von 15 bis 30 sprechen wir von einer mittelgradigen Schlafapnoe. Also ab 15 ist es absolut behandlungsbedürftig. Und von einer schwergradigen Schlafapnoe sprechen wir ab 30 Atemaussetzer. Und jetzt stellst du mir nochmal deine Frage.
Genau, ob man selber irgendwas tun kann, um die Schlafapnoe zu heilen. Abnehmen, nicht rauchen, kein Alkohol, weiß ich nicht. Mich abends mit Creme einschmieren, den Hals massieren, Gesichtsyoga. Gibt es irgendwas, was ich tun kann?
Die Schlafapnoe ist ganz stark auch mit dem Gewicht vergesellschaftet assoziiert. Das heißt, wenn du jetzt ein paar Kilos zu viel hast, du schnarchst, du fühlst dich morgens nicht fit und du hast eine leichtgradige Schlafapnoe, da hilft dir am besten abnehmen. Ja, damit kriegt man das eigentlich super gut in den Griff. Da muss man schauen, die Schlafapnoe passiert natürlich auch wieder von unserer Anatomie hauptsächlich in Rückenlage. Weil im Rückenlage fällt alles nach hinten, der Unterkiefer fällt nach hinten, die Zunge fällt nach hinten und verschließt. Das heißt, wir haben auch eine rückenlageabhängige Schlafapnoe oder eine nicht lageabhängige Schlafapnoe. Und wenn du jetzt einen leichtgradigen Befund wiederum hast und schnarchst, der nur rückenlagebezogen ist, dann könnten dir zum Beispiel auch eine Rückenlagenverhinderungsweste helfen oder man macht sich einen Tennisball ins T-Shirt rein. Das könnte auf jeden Fall helfen, dass du in der Nacht mehr Sauerstoff bekommst und auch nicht mehr schnarchst. Ansonsten sind die Hilfsmittel, die man sich selber besorgen kann, eigentlich schon fast am Ende. Es gibt noch so Positioner, die kann man sich umschnallen. Da kriegst du so kleine Stromstöße, sage ich jetzt mal, so kleine. Das fängt dann an zu vibrieren, dass du eben nicht auf dem Rücken liegst. Man kann auch Seitenschläferkissen benutzen zum Beispiel. Einfach alles, was man benutzen kann, um nicht auf dem Rücken zu schlafen. Ansonsten bist du wirklich mit den Hilfsmitteln, die du dir selber kaufen kannst, begrenzt.
Und es ist ja tatsächlich so, du und ich, wir haben vor der Aufnahme auch drüber gesprochen. Natürlich gibt es Produkte, die versprechen, das Schnarchen zu minimieren, dass es aufhört. Aber da muss man auch ganz genau hingucken. Die können helfen in bestimmten Fällen, was du eben gesagt hast. Aber ich finde es ganz wichtig zu betonen, und das hast du auch, und wir haben es auch vorher, ja, waren wir uns da einig, dass da immer eine Diagnostik davor gehört. Also sich einfach irgendwas zu kaufen, damit Schnarchen aufhört, das ist eigentlich ein ganz falscher Ansatz, oder?
Ja, absolut. Also ich sehe es einfach jeden Tag in der Praxis. Ich habe Patienten wirklich mit schwerstgradigen Befunden, die haben Aussetzer 60, 70, 75 in der Stunde, jede Nacht, die sie schlafen, pro Stunde. Also es ist wirklich krass. Und die sitzen vor mir und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich da bin. Eigentlich komme ich nur wegen meinem Schnarchen. Ich fühle mich eigentlich mega fit. Und da muss einfach der Fokus drauf, du bekommst jedes Mal keinen Sauerstoff. Ein Atemaussetzer ist so definiert, dass du mindestens für 10 Sekunden nicht mit Sauerstoff versorgt wirst. Und wenn man sich das jetzt einfach mal so überlegt, das ist eigentlich krass. Und unser Körper, unsere Zellen sind abhängig von Sauerstoff. So viele Erkrankungen hängen mit einem Sauerstoffmangel zusammen. Und deswegen sollte jeder, der schnarcht, auch wenn er sich fit fühlt, einfach einmal abchecken lassen. Habe ich was oder bin ich wirklich nur reiner Schnarcher? Dann kann man natürlich gucken, okay, wo schnarchst du, auf welcher Ebene schnarchst du? Ja, man kann ja auch durch die Nase schnarchen. Also das kennt jeder von uns, wenn man mal erkältet ist oder vielleicht Allergien hat, dann geht die Nase zu und dann schnarcht man, dann macht man leichte Schnarchgeräusche. Da könnte dann zum Beispiel ein Nasenpflaster gut helfen, weil es einfach die Nasenflügel weiter aufhält. Aber auch dieses Schnarchen ist ja ein ganz anderes. Das ist ja eher so leichte Geräusche. Also bei starken Schnarchern, das sind lautstarkes Schnarchen und du hörst auch immer wieder, dass dein Partner im Bett eigentlich aufhört zu atmen. Und da darf man nicht mit irgendwas experimentieren, was man im Internet findet. Also ich finde da teilweise wirklich Produkte sehr, sehr fraglich und auch gefährlich, weil man spielt einfach mit seiner Gesundheit.
Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, versucht mal momentelang nicht zu atmen, um das mal zu imitieren, was eigentlich nachts passiert bei einer Schlafapnoe. Und das ist eigentlich total erschöpfend. Ja, und das tagsüber jetzt gerade in so einem bewussten Wachzustand einfach mal bewusst versuchen, nicht zu atmen, und das passiert nachts, das ist ja schrecklich. Mhm. Ja.
Und du hast ja nicht nur, also man selber, die meisten fühlen sich ja einfach, wie gesagt, du fühlst dich einfach nicht erholt morgens. Das ist das eine. Du kannst einfach deinen Tag nicht mehr genießen, weil du schon mittags wieder so müde bist, dass du am liebsten eigentlich wieder ins Bett gehen möchtest. Ja. Du hast einfach auch viele beschreiben es so, sie haben einfach keine Lebensfreude mehr, weil sie einfach dauerhaft müde sind. Das ist das eine, weil du einfach jedes Mal, wenn so ein Apnoe passiert, so ein Atemaussetzer, nach 10 Sekunden weckt dich das Atemzentrum im Gehirn und sagt, hey, aufwachen. Das nennen wir Arousal. Das kriegst du aber nicht mit. Das ist so eine Mikrowegreaktion. Dann fängt aber dein Schlafzyklus wieder von vorne an. Das heißt, du kommst gar nicht in die essentiellen Tiefschlaf- und Traumschlafphasen, wo einfach unsere wichtigen körperlichen regenerativen Prozesse stattfinden. Und das zeigt sich dann eben morgens in diesem Erschöpftsein und Abgeschlagensein, obwohl man ja eigentlich morgens fit sein sollte.
Mm, ja. Es gibt Hilfsmittel, die aber bei Schlafapnoe Sinn machen, wenn sie diagnostiziert ist, die man benutzen kann. Was gibt's da?
Also es gibt bei den nicht operativen Methoden zum einen eine Überdruckbeatmung, also eine CPAP-Maske. Das kann man sich vorstellen wie so ein umgekehrter Staubsauger. Man hat so eine kleine Maske im Gesicht und dir wird quasi kontinuierlich Luft in die Atemwege geblasen. Wir nennen das pneumatische Schienung. Das heißt, die Atemwege werden durch die Luft aufgedehnt. Es wird alles aufgehalten, du kriegst die ganze Zeit Luft und bist ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Als zweite nicht operative Alternative gibt es Unterkieferprotrusionsschienen. Das sind Schienen, ist einmal eine Schiene für den Oberkiefer und eine Schiene für den Unterkiefer, die den Unterkiefer am Zurückfallen hindern. Dadurch bleibt auch deine Zunge vorne, dein Gewebe wird gestrafft und wir öffnen die Atemwege um ca. 30% in alle Richtungen und dadurch öffnen oder halten wir die Atemwege offen. Und das ist das im Prinzip quasi der mechanische Schienung. Du kannst dir das so vorstellen, du hast ja sicher auch mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und da gibt es diesen Kieferhandgriff, den S-Marschen Handgriff. Auf diesem Prinzip basieren die Schienen. Also mit diesem Handgriff konnte man schon vor über 100 Jahren Patienten vor dem Erstickungstod retten. Und die allererste Schiene hieß auch S-Marsche Orthese aufgrund dieses Handgriffes. Der Unterkiefer wird einfach vorne gehalten oder nach vorne gezogen und dadurch öffnen wir die Atemwege.
Du trägst auch so eine Schiene, stimmt's?
Ich trage auch eine Schiene, obwohl ich keine Schlafapnoe habe. Mhm. Aber ich bin einfach über 40 und ich möchte erstens keine Erkrankung haben und ich liebe es zu schlafen und ich möchte auch einen erholsamen Schlaf haben. Mhm. Heißt, seitdem ich diese Schiene trage, kann ich wirklich morgens Bäume ausreißen.
Mhm. Ja. Ich habe es dir vorhin erzählt, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal im Podcast gesagt, ich habe vor ein paar Jahren wurden mir die Mandeln entfernt und ich habe erst danach gemerkt, wie schlecht ich davor eigentlich Luft bekommen habe. Ja, die waren permanent entzündet und vergrößert und haben offensichtlich gestört und ich habe es aber tatsächlich gar nicht so stark wahrgenommen. Ich habe erst, als die Dinger draußen waren, gemerkt, ach guck mal, so geht's ja auch. Ja, das zu wissen, ja, und dann auch zu wissen, was es macht, das Geräusch mal ganz davon ab, ja, Schnarchen oder lautes Schnarchen nervt, ja, aber das Geräusch kommt ja, weil Luft nicht reinkommt, da ist ja ein Hindernis, ja. Mhm. Und ich finde, wenn man sich das mal klar macht, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, das mal medizinisch abklären zu lassen. Und das finde ich total wichtig und richtig, da mal gucken zu lassen.
Absolut. Also mein Mann ist eigentlich so der prädestinierte Nicht-Patient für Schlafapnoe. Super sportlich, zwar Ende 40, schlank, schnarcht aber wie verrückt. Und der ist auch ins Schlaflabor von mir geschickt worden, weil du musst nicht über 50 männlich und übergewichtig sein, um Schlafapnoe zu haben. Ganz im Gegenteil. Ja, das kannst du auch schon mit Anfang 20 haben. Das kannst du auch als super sportliche Frau haben, die einfach immer wieder müde ist. Und häufig werden die Patienten einfach falsch diagnostiziert. Dann wird ihnen gesagt, du hast einen Burnout, du hast Depressionen. Dabei kriegen sie einfach im Schlaf zu wenig Sauerstoff, was man wunderbar behandeln kann. Aber dort kommen sie gar nicht hin, weil sie gar nicht in dieses klassische Modell reinfallen. Mhm. Auf jeden Fall, mein Mann, der hat nichts, der hat also ist unter diesen 5 Atemaussetzern, also was völlig normal ist. Der hat aber trotzdem von mir eine Schiene gekriegt, weil ich ja nicht schlafen konnte. Und auch der, der sich wirklich mega fit fühlt, jeden Tag Sport macht, hat dann nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen zu mir gesagt, er trägt diese Schiene jetzt immer, auch wenn ich nicht da bin, weil er sich einfach so viel fitter fühlt. Und du weißt nicht, was du verpasst, wenn du es nicht testest.
Ja. Und man hört sich ja auch selber schnarchen, auch wenn man Single ist und jede Nacht alleine im Bett liegt oder aus welchen Gründen auch immer. Man nimmt es ja auch selber wahr, tatsächlich. Ja. Ja. Und oft genug höre ich, dass jemand sagt, ich bin von meinem eigenen Schnarchen wach geworden. Ne? Mhm.
Ja. Ja, und wenn man zum Beispiel auch den Verdacht hat, hey, irgendwas stimmt nicht mit meinem Schlaf. Es gibt super gute Apps, die sind kostenlos, die kann man sich aufs Handy runterladen und sich selber mal testen, was mache ich da eigentlich im Schlaf? Ja, auch wenn man keinen Partner hat.
Ja. Wie ist es denn, wenn ich zusätzlich noch mit den Zehen knirsche? Was mache ich dann? Anti-Schnarchschiene, Anti-Knirschiene oder?
Jetzt kommen wir zu meinem Thema, weswegen Schlafmedizin so viel auch mit Zahnärzten zu tun haben kann. Also nächtliches starkes Knirschen, Bruxismus gehört einmal zu den Schlafstörungen. Man weiß aber auch, dass extremes Knirschen ein Hinweis auf Schlafapnoe sein kann. Man geht davon aus, dass dieses nächtliche Knirschen einfach so ein protektiver, ein Schutzmechanismus ist des Körpers, dass deine Atemwege offen bleiben. Ähnlich ist es mit Sodbrennen in der Nacht. Da geht man auch davon aus, dass es eben dieser protektive Mechanismus ist. Und was jetzt ganz fatal ist, wenn du jetzt zu deinem Zahnarzt gehst und sagst, ich knirsche nachts und der macht dir eine normale Knirschschiene, kann sich dadurch deine Schlafapnoe auch nochmal verschlimmern. Und also bei mir ist es so, jeder Patient, der extrem knirscht oder wo ich das an den Zähnen schon sehe, den frage ich als allererstes mal, wie schläfst du eigentlich? Ja, also bevor ich ihm da irgendeine Schiene gegen, um seine Zähne zu schützen, mache, dann wird der von mir ins Schlaflabor geschickt. Das Gleiche einmal um das Thema Zahnmedizin und Schlafmedizin, wie das zusammenhängt, nochmal zu ergänzen. Wenn ich jetzt Patienten sehe, die ganz häufig Karies entwickeln auf den Frontzähnen, auf den Glattflächen, wo man eigentlich im Erwachsenenalter keine Karies mehr hat, wenn man sich regelmäßig um seine Zähne kümmert, ist das auch ein Indiz für mich, dass der Patient durch den Mund atmet. Und da ist dann auch immer meine erste Frage, hey, wie sieht denn dein Schlaf aus? Schnarchst du? Und auch diese Patienten schicke ich zu einer Schlafdiagnostik. Also ein Karies behandle ich natürlich auch, aber. Ja, und jetzt ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patient haben, der schnarcht und Schlafapnoe hat und braucht eine Schiene, da schlage ich natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Weil zum einen ist durch die Schiene, sind die Zähne geschützt. Ich kann das Schnarchen bzw. die Schlafapnoe behandeln und im Idealfall, weil wir die Schlafapnoe behandelt haben, wird ja auch das Knirschen weniger und der Stress, der ausgelöst wird durch die Schlafapnoe.
Spannend. Ja. Also du machst uns hier Welten auf, die viele gar nicht kennen, so noch nie gehört haben. Und was für mich jetzt auch neu ist, da würde ich dich gleich oder jetzt gerade noch mal fragen, wie ist es mit dem Reflux? Reflux kann entstehen als Schutzmechanismus gegen Schlafapnoe, habe ich das richtig verstanden?
Um die Atemwege offen zu halten. Mhm. Also so nächtlicher Reflux. Mhm. Also man geht davon aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist auch so, ich habe so Standardfragen, die ich alle Patienten frage, einfach auch um für meine Statistiken, weil das mit dem Reflux ist jetzt noch nicht so belegt, aber man geht sehr stark davon aus. Jeder zweite knirscht extrem und wenn ich dann frage, wie sieht's mit Sodbrennen aus, auch das haben sie alle. Mhm. Also
Ja, und es lohnt sich immer, noch eine Ebene tiefer zu gucken und noch eine Ebene tiefer zu gucken. Also ich kann mir natürlich jetzt Rollschuh anziehen und Protektoren und losrollen. Oder ich gucke, dass ich ein bisschen an meiner Beweglichkeit arbeite, ein bisschen die Bewegung im Trockenen übe und. Ja, also das sind natürlich unterschiedliche Wege, so einen Sport anzugehen. Und so ist es natürlich in deinem Fall jetzt auch. Ich kann, wenn ich knirsche, mir eine Schiene einsetzen, damit die Zähne geschützt sind. Aber zu gucken, woher kommt das Knirschen, finde ich persönlich die intelligentere Wahl tatsächlich, ja. Ja. Spannend.
Aber da wäre es einfach auch wünschenswerter, dass mehrere Fachrichtungen einfach noch mehr zusammenarbeiten. Und nicht jeder auf sein Gebiet. Und ja, also der Kardiologe gibt dir beim Bluthochdruck die Tabletten, aber sagt nicht, dass vielleicht auch dein schlechter Schlaf bzw. eine Schlafapnoe dahinter stecken könnte. Es wird, wenn ein Blutdruck nicht einstellbar ist mit diversen Medikamenten, dann wird trotzdem nochmal weiter probiert, bevor dann irgendjemand mal auf die Idee kommt, hey, lass uns nochmal den Schlaf checken. Und so haben wir das ja mit vielen Bereichen.
Mhm. Ja, wir haben jetzt die Schiene und auch die CPAP-Maske, das CPAP-Gerät einmal erwähnt. Wie ist es denn da mit den Kosten?
Von der medizinischen Leitlinie können wir leicht- und mittelgradige Schlafapnoe mit einer Maske oder mit einer Schiene behandeln. Schwergradige Schlafapnoe sollte immer mit einer Maske behandelt werden. Nur wenn diese absolut nicht vertragen wird, kann man als Alternative eine Schiene probieren. Für gesetzlich versicherte Patienten ist es so, dass sie immer erst eine Maske bekommen. Und nur wenn sie die dann nicht vertragen, warum auch immer, dann wird ihnen auch eine Schiene bezahlt. Privatpatienten, die können natürlich auch bei einem leicht- und mittelgradigen Befund gleich eine Schiene nehmen und müssen nicht zuerst eine Maske ausprobieren.
Und das ist in Deutschland so, richtig?
Das ist nur in Deutschland so. In Skandinavien oder in den Niederlanden kannst du bei einer leicht- und mittelschweren Schlafapnoe dir das aussuchen, ob du eine Maske oder eine Schiene haben möchtest.
Ja.
Aber es ist einfach eine politische Entscheidung und eine politische Regelung. Mhm. Also das heißt, die Kassenrichtlinien sind nicht ganz konform mit den medizinischen Leitlinien.
Ja. Sarah, gibt es denn noch irgendwas, was du allen sagen willst, die uns heute zuhören? Ein Appell oder eine Bitte oder irgendwas, was wir nicht gesagt haben, was noch ganz wichtig wäre zu erwähnen an der Stelle?
Also ich liebe es zu schlafen und der Schlaf ist so, so wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr erkennen, wie viel besser sie schlafen könnten. Dass Schnarchen nichts ist, was man einfach macht im Alter. Es gehört nicht einfach zu unserem Leben dazu, dass wir schnarchen. Und jeder hat einen guten Schlaf verdient.
Ja. Das finde ich auch. Dankeschön, dass du es auch so nochmal sagst. Ne? Viele behandeln ihren eigenen Schlaf irgendwie gar nicht gut und sich selber damit nicht gut. Und das finde ich so schade, weil da steckt eigentlich alles drin, was wir können und wollen und lieben und was unser Leben schöner macht, nämlich dass es uns gut geht. Und das steckt im Schlaf. Ja.
Absolut.
Sarah, toll.
Sehr schön ausgedrückt.
Dankeschön. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Dann bleibt mir jetzt nicht mehr, als dir und euch Tschüss zu sagen. Und ja, gute Nacht.
Vielen Dank, liebe Eva. Eine wunderschöne gute Nacht.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons. Diese Episode wird präsentiert von Nachtwächter Schlafprodukte.